Liebe Gemeinde, der für den heutigen Sonntag vorgesehene Predigttext findet sich in der Lutherbibel in einem Abschnitt, der mit der Überschrift Mahnung an die Sklaven überschrieben ist. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief im 2. Kapitel die Verse 21 bis 25. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Liebe Gemeinde, die neutestamentliche Zeit war durch ein Riesenheer von Sklaven gekennzeichnet. Die Sklaverei ist aus dem Sozial- und Wirtschaftsgefüge der Antike nicht wegzudenken. Und auch die urchristlichen Gemeinden zählten viele Sklaven zu ihren Gemeindegliedern. Das erweisen die vielen Sklavennamen in den Grußlisten der neutestamentlichen Briefe. Und von daher ist verständlich, dass die neutestamentlichen Briefautoren die Sklavenfrage nicht übergehen konnten. Dabei fällt auf, die neutestamentlichen Autoren verfolgen keine sozialreformerischen oder gar revolutionären Programme. Sie sind auch nicht für eine Befreiung der Christen aus der Sklaverei oder gar für eine allgemeine Abschaffung der Sklaverei eingetreten. Das hatte vor allem zwei Gründe. Als kleine Minderheit konnten die christlichen Gemeinden einen solchen Plan ohnehin gar nicht verwirklichen. Vor allem aber lebten die frühen Christen mit einer starken Naherwartung. Sie glaubten, die Welt, in der sie lebten, sei eine vergehende Welt. Christus würde schon bald vom Himmel her wiederkommen und die Geschichte zu ihrem guten Ziel führen und die Zustände ändern. Trotzdem waren der Ton und die Haltung den Sklaven gegenüber in den christlichen Gemeinden eine andere. In der antiken Gesellschaft war ein Sklave vor allem jemand, der nicht zählte. Einige hatten zwar recht gute Stellungen bei ihrer Herrschaft, andere aber wurden oft geschlagen. Aber eines hatten sie alle gemeinsam. Als Personen interessierten sie nicht. Niemand wollte ihre Stimme hören. Niemand wollte wissen, wie sie die Dinge sahen. Man brauchte ihre Arbeitskraft, aber als Menschen waren sie egal. Aber nicht so für unseren Verfasser des 1. Petrusbriefes. Der Abschnitt, aus dem der Predigttext stammt, beginnt mit einer direkten Anrede. Ihr Sklaven. Und das ist keineswegs selbstverständlich. Parallelen dafür außerhalb des Neuen Testaments fehlen. Unser Briefeschreiber spricht die Sklaven an. Für ihn sind sie Menschen. Christus hat sie erlöst. Er schreibt: Christus hat für euch gelitten. Unsere Sünden hat er selbst hinaufgetragen, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Nichts fanden die alten Römer so lächerlich am Christentum wie dies, dass es eine Religion für Sklaven sei. Aber genau so ist es. Mann oder Frau, Sklave oder Bürger, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, hier zählt jeder. Hier treffen sich die, die heil geworden sind durch Jesus Christus. Auch die, die es aus der Erfolgsspur gekegelt hat, die finden, dass sie nicht genügen, die sich wertlos fühlen, die Ungeliebten. Sie sind umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Sie sind verbunden mit Christus, dem guten Hirten, der längst dabei ist, ihre Seelen in den Wirrnissen der Welt und des Lebens wahrzunehmen und zu bewahren. Unser Briefeschreiber mahnt seine Leserinnen und Leser besonders, Jesus in seinem Leidensweg als Vorbild zu verstehen. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, so schreibt er, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Der Begriff Vorbild lautet im Griechischen Hypogrammos und meint wörtlich die Vorzeichnung von Buchstaben, die der Schüler dann kopiert. Mit anderen Worten, es geht um ein Muster an Lebensführung, das aufgegriffen und nachgezeichnet wird. Der zweite Begriff ist das Bild von den Fußstapfen, denen man folgt, beziehungsweise von der Spur, mit der man eine vorgegebene Richtung einschlägt. Der Vorbildgedanke ist im Alltag meist ziemlich selbstverständlich. Wir wissen, wie stark beim Lernen jeder Art das Nachahmen eine unverzichtbare Rolle spielt. Überall begegnet der aufwachsende Mensch Personen und bestimmten Handlungen, die er als Verhaltensmuster versteht und die er nachahmt. Freilich kommt es darauf an, Vorbilder nicht bloß zu kopieren, sondern sie verantwortungsvoll und zutreffend in die eigene Lebenssituation hinein zu übersetzen. Und das gilt erst recht für das Bild, für das Vorbild des leidtragenden Christus, das der Verfasser unseres Predigtextes zeichnet. Er malt es mit Hilfe von zahlreichen Anspielungen an ein Lied des leidenden Gottesknechtes aus dem Buch des Propheten Jesaja. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Der Gerechtigkeit leben, einer anderen, besseren Gerechtigkeit. Jesus wird in diesen Zeilen beschrieben als der Mensch, der auf Vergeltung verzichtet und damit aus der Logik der normalen menschlichen Kommunikation ausbricht. Er erwidert keine Schmähungen, er droht denen nicht, die ihn foltern und weiter foltern wollen. Er verzichtet auf eigenes Recht haben müssen und stellt alles dem Gericht Gottes anheim. Er lädt sich sogar fremde Sünden als Last auf und trägt sie hinauf auf das Kreuz. Es ist eine fremde Logik, der Mann aus Nazareth folgt. Es ist die Logik des Reiches Gottes, wie sie auch in der Bergpredigt eindrücklich beschrieben wird. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Diesen Spuren des Christus zu folgen, ist keine duckmäuserische Sklavenmoral. Hier lebt auch etwas anderes als die naive Schafstreue, die wegen des Vorbilds Jesu und wegen seiner Aussicht auf den Himmel einfach alles erträgt. Es ist eine bewusste Entscheidung der Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, seien sie Sklaven in den früheren Gemeinden oder wie heute, diesen Weg zu gehen. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Wer sich entscheidet, sagt, ich will das so. So finde ich es richtig. Und vielleicht durchbricht sich auf diese Weise der Zirkel der Gewalt und Unterdrückung. Vielleicht glaube ich es ja, dass die Sanftmütigen selig sind und das Erdreich besitzen werden. Es ist ein Leben aus dem Gottesvertrauen heraus. Wenn Gott dir gegenüber so gütig und milde ist, solltest du es dann nicht auch sein? Aus den Teufelskreisen des Bösen, aus der Logik von Gewalt und Rache, von Vorwurf und Beleidigtsein, von Sieg des einen und Niederlage des anderen, führt nur eine Strategie, die der Unterbrechung solcher Abläufe, die Fähigkeit zum Verzicht auf Vergeltung. Freilich, so zu handeln ist riskant. Vergeltungsverzicht führt nicht immer zum Ziel. Man kann missverstanden und ins Abseits gedrängt werden, so wie es Jesus auf seinem Passionsweg erfuhr. Trotzdem scheint mir dringend geboten, dass in einer politisch gespaltenen Gesellschaft, in der Hassbotschaften zunehmen und die Unversöhnlichkeit wächst, Menschen auftreten, die solche Kreisläufe des Bösen aufbrechen. Nötig sind Expertinnen und Experten, die in den vielen kleinen und großen Konflikten unserer Welt in der Lage sind, Frieden durch eine intelligente Feindesliebe zu stiften. Nötig sind Christenmenschen, welche die frische Luft des Gottesreiches in die abgestandenen Räume von Misstrauen, Rechthaberei und Gewalt hineinwehen lassen. Amen.